Deutschlandfunk. Essay und Diskurs.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Was kann nicht alles schiefgehen, wenn zwei sich treffen? Kommunikativ und politisch. Bestes Beispiel immer noch der Infight zwischen Volodymyr Zelensky und Donald Trump Ende Februar im Weißen Haus in Washington. Mit gravierenden Folgen für das, was einmal transatlantische Partnerschaft hieß. Der Historiker der Geschichte des Westens Heinrich August Winkler schrieb dazu, das Jahr 2025 dürfte zur tiefsten Zäsur der Weltgeschichte seit dem Untergang des Sowjetimperiums in den Jahren 1989 bis 91, ja vermutlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren werden. Über kommunikatives Scheitern und Gelingen wollen wir heute sprechen mit dem Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen in seinem jüngsten Buch Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen, nämlich plädiert er für eine Politik des Zuhörens. Herzlich willkommen in Essay und Diskurs, Herr Pörksen.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Politik des Zuhörens, das ist in Washington ja erst einmal gründlich schiefgegangen, oder?
Absolut. Und Sie sehen natürlich auch die verändernde Macht der Öffentlichkeit. Alles fand unter Kamerabeobachtung statt. Sie brauchen manchmal, um auch in diplomatischer Hinsicht, keine Ahnung, ob das mit einer Figur wie Donald Trump überhaupt ginge, aber Sie brauchen eigentlich so ein Arcanum, so eine Sphäre der Intransparenz, ein Schonraum, in dem nicht sofort alles dann auf Band und einer Weltöffentlichkeit zugänglich ist. Aber dass das Zuhören unter diesen Bedingungen ein Donald Trump, der im Grunde genommen eine zweite Zeitenwende initiiert, eine populistische Internationale aufbauen will, zum Scheitern verurteilt ist, das scheint mir auch evident.
Warum braucht man denn dieses Arcanum, wie Sie gesagt haben, und das, worin eigentlich sozusagen Wahrheiten oder auch Gespräche bleiben, die man für wichtig erachtet?
Weil es ja doch bei diesen unter Umständen kontroversen, harten Verhandlungen, beim Aufeinanderprallen von gegensätzlichen Standpunkten erst einmal darum geht, zu verstehen, wer ist der andere überhaupt, wo steht er überhaupt. Es geht darum, auf tastende Weise Zustimmungsbereitschaft auszuloten. Es geht aber auch darum, experimentierend zu denken, mal über die Stränge zu schlagen und etwas zu sagen, was man vielleicht dann wieder relativiert, zurücknimmt. Also dieser Tanz oder auch, wie Karl Jaspers gesagt hätte, der liebende Kampf eines so ringenden Gesprächs ist unter Umständen manchmal nur in verzerrter Form möglich, wenn zu viel Kameralicht da ist. Und das würde ich sagen insgesamt. Also denken Sie nochmal zurück an diese Ministerpräsidentenkonferenzen in Zeiten der Pandemie. Da hat man ja immer auch schon mit dem publizistischen Echo mitverhandelt. Das muss Leute gegeben haben, die live aus diesen Konferenzen heraus alles gestreamt haben und die Zitate tauchten mehr oder minder, es war ein einziges Festival der Indiskretion, tauchten mehr oder minder parallel dann bei Bild Online und auf anderen Portalen auf. Und das verändert das Gesprächsklima, die Zuhörbereitschaft fundamental. Es gibt so ein strategisches Moment, das auf einmal überpräsent ist und diese gemeinsame Suchbewegung einer wirklichen, unter Umständen auch harten Auseinandersetzung, die findet dann unter dem totalen strategischen Vorbehalt. Was sagt die Bild-Zeitung jetzt dazu? Was sagt der Journalismus jetzt dazu? Was sagt die Öffentlichkeit jetzt dazu, wenn es sofort rausgeknallt wird? Statt. Und das ist keine gute Nachricht.
Aber ist das nur eine Frage der Medienpräsenz oder ist es nicht auch eine Art der Politik, die neu entstanden ist oder vielleicht wieder zu dem zurückgekehrt ist, was Politik immer schon mal war, nämlich Dealmaking?
Nun, ich glaube tatsächlich, dass wir mit der Figur Donald Trump eigentlich keinen Politiker vor uns haben, sondern jemand mit einem gewaltigen Machtinteresse, eigentlich jemand, der dabei ist, die USA umzubauen in ein oligarchisches System, geprägt von einer ganz neuen Schamlosigkeit der Interessensvermischung. Und ich würde sagen, wir erleben aktuell etwas, was man eine zweite Zeitenwende nennen könnte. Die erste Zeitenwende war ohne Frage der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und die zweite Zeitenwende besteht darin, dass Donald Trump nun den Marsch durch die Institutionen antritt, erkennbar versucht, diese Institutionen zu schleifen, erkennbar Menschen einschüchtert und eine populistische Internationale aufzubauen trachtet, also ganz gezielt in andere Länder interveniert und hier die extremistischen, populistischen, zum Teil eben auch rechtsradikalen Parteien in besonderer Weise hegt und pflegt.
Wenn Sie so eine realpolitische Einordnung vollziehen, die ja doch relativ klar ist, was bringt Sie denn auf die Idee, eine Politik des Zuhörens auszurufen, wo all das gerade im Augenblick gerade nicht stattfindet?
Sehen Sie, im Grunde genommen ist es eine merkwürdige Dialektik. Ich rufe ein Gegenbild ab in einer Zeit, in der es wahnsinnig laut ist. Ich versuche vom Spielfeldrand leise, behutsam über das Zuhören zu sprechen. Aber ich tue dies ganz bewusst. Sehen Sie, ich bin kein Diskurspessimist. Ich glaube sogar, dass diese apokalyptische Diskursdiagnostik, der Daueralarmismus, wir verschwinden alle in einem postfaktischen Spektakel oder es gibt nur noch Cancel Culture und totale Hypersensibilität, dass diese Diskursdiagnostik ein eigenes Instrument ist, den Diskursruin im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie zu befördern. Nein, es gibt ganz unterschiedliche Diskurswelten. Es gibt natürlich Hass und Hetze, es gibt Hypersensibilität, manchmal auch in übertriebener und überspannter Form, aber es gibt eben auch noch, und das ist die Sphäre, die mich interessiert, die Kommunikationswelt, die mich interessiert, die medial kaum stattfindet, eine Welt des respektvollen Austausches, des wirklichen Miteinanderredens, des echten Zuhörens. Und sehen Sie, letzter Satz, letzte Bemerkung. Es gibt ein eigenes Glück des Gehörtwerdens, einen eigenen Zauber des Zuhörens. Wenn Sie oder die Hörerinnen und Hörer, die jetzt all dies irgendwie anhören oder mitbekommen oder vielleicht in Resonanz treten, mal die schönsten Erlebnisse Ihres Lebens an Ihrem inneren Auge vorübergleiten lassen, dann würde ich sagen, ohne Sie zu kennen, die haben doch häufiger mit dem Gehörtwerden, von dem wirklich Verstandenwerden, mit dem Akzeptiertwerden zu tun. Also das Zuhören wird anthropologische Ursehnsucht wird nicht verschwinden, selbst wenn die Welt immer lauter, greller und spektakelähnlicher zu werden droht.
Das klingt wunderbar. Sie haben auch geschrieben, wirkliches Zuhören ist, so verstanden, gelebte Demokratie im Kleinen. Das klingt natürlich fantastisch, aber was bedeutet das für das Leben im Großen?
Es bedeutet für das Leben im Großen.
Also klingt das nicht so wie das andere, also das Gegenstück zu dem Diskursalarmismus, den Sie ja auch kritisieren, nämlich der Diskursidealismus?
Ja, also in der Tat, wenn Sie diese Sätze aus dem Kontext reißen, was Sie ja tun, sind die letzten zugegebenermaßen leise pathetischen Schlusssätze dieses Buches über das Zuhören. Wenn Sie Zitate aus dem Kontext reißen, in der Tat, dann klingt das wie hemmungsloser Idealismus und Tübingen ist ja gewissermaßen eines der Zentren des deutschen Idealismus. Also wir dürfen das oder wir haben das Gefühl, dass wir das dürfen. Aber ganz ernsthaft gesprochen, in der Tat, Sie haben recht, der Diskursalarmismus verzerrt, produziert Illusionen, der Diskursidealismus, das Warten auf die perfekten Kommunikationsbedingungen, verzerrt, produziert Illusionen. Und ich grenze mich von beiden Extremformen ab. Ich versuche wirklich on the ground zu verstehen. Ich versuche wirklich in konkreten Situationen zu verstehen, wie Zuhören gelingt, wie schwer es ist, wie das Ringen um Gehörtwerden stattfindet. Beispiel, mich intensiv beschäftigt mit dem Missbrauch an der gefeierten Odenwaldschule, mit dem entsetzlichen Guru-Verehrungseifer der Reformpädagogik, mit der Blindheit, die es vielen scheinbar unmöglich gemacht hat. Das wäre ganz leicht zu entdecken gewesen, was dort in dieser gefeierten Modellschule in Wahrheit geschieht, nämlich massive sexualisierte Gewalt. Und wie kommt es dann, dass auf einmal dann, eigentlich ist längst alles 10 Jahre öffentlich bekannt, dass auf einmal dann doch wirklich zugehört wird? Ist es das neue Medienzeitalter? Sind es die Möglichkeiten der Vernetzung im Jahre 2010? Blogs, soziale Netzwerke, E-Mail-Listen? Sind es die mutigen Betroffenen, die bereit sind, ihr Gesicht zu zeigen? Ist es eine auch mutige Schulleiterin, die auf einmal die Tür öffnet und wirklich bereit ist, zuzuhören? Vielleicht ist es das Zusammenspiel. Und ich versuche, das in maximaler Präzision zu zeigen. Also weg mit der Kuschel- und Ratgeberliteratur, weg mit den Imperativen, weg mit dem pastoralen Gerede, sondern im Detail verstehen, wie Zuhören geschieht, um diesem so wichtigen Thema ein Stück Würde und in gewissem Sinne auch ein Stück Ernsthaftigkeit zurückzugeben.
Ja, Sie analysieren ja Skandale, in diesem Fall den der Odenwaldschule. Und was ich interessant daran finde, ist eigentlich das, was vor dem Skandal, also bevor der Pfropfen aus der Flasche kommt und alles ans Tageslicht im wahrsten Sinne des Wortes strömt, was da passiert und was beim Zuhören dann wichtig ist. Die leisen Stimmen, Sie sagten, es wurde ja schon erzählt, es gab schon Hinweise, wie eigentlich in fast allen Skandalen gab es interne in Organisationen, in Familien, in Staaten, überall gab es schon leise Hinweise, aber die sind einfach nicht Gegenstand eines echten Zuhörens gewesen. Und ist Zuhören dann vielleicht auch so eine Art in so einer Situation, oder was man daraus lernen kann, dass Zuhören womöglich so eine Art Verstärker ist eigentlich? Von Stimmen, die sehr leise sind oder sehr vorsichtig?
Unbedingt. Also man nimmt dann diese Stimmen, die so leise sind und die womöglich eine schreckliche Nachricht verkünden, tatsächlich an. Man erkennt, und das macht das wirkliche Zuhören aus, den anderen in seiner Andersartigkeit, vielleicht auch seiner Fremdheit, seinem Schrecken. Jeder Skandal, und Sie haben es eben angedeutet, beginnt mit fehlendem Zuhören im System. Immer hat jemand versucht zu warnen, ein Edward Snowden, eine spätere Facebook-Whistleblowerin. Es gab Menschen, die zu Beginn der entsetzlichen Taten des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds das gesamte Muster eigentlich hatten und darüber gesprochen haben. Ja, könnten das nicht untergetauchte Rassisten, untergetauchte Neonazis sein?
Sogar in Ämtern, ja.
Ja, sogar in Ämtern. Also der ehemalige bayerische Innenminister Günter Beckstein kannte das erste Opfer. Ein Blumenhändler war ihm immer wieder begegnet, wenn er vom Tennisspiel zurückkam, und machte dann die Bemerkung, ausländerfeindlicher Hintergrund denkbar, als er diesen Artikel las über dessen Ermordung, bitte mir genau berichten. Wäre man seinem Hinweis nachgegangen, das wäre doch wunderbar. Und deshalb beschäftigt mich das so. Sehen Sie, Zuhören ist für mich eine Metapher für Offenheit, für ein Durchlässigwerden gegenüber der Welt. Und diese Bedingungen geistiger Offenheit in der Tiefe zu verstehen, das kann manchmal im besten Sinne lebensentscheidend, lebensverändert sein. Was wäre das für ein Glück, hätte man einem Günter Beckstein sehr früh mit aller Entschiedenheit zugehört und nicht über Dönermorde und Ausländerkriminalität schwadroniert.
Aber wenn das den Naturwissenschaften nicht gelingt, also ich habe beim Lesen Ihres Buches oft daran gedacht, wie Thomas Kuhn den Paradigmenwechsel beschreibt, nämlich also sozusagen Galilei sieht erstmal irgendwas und das, was er vorträgt, wird so aufgenommen, dass nicht das Problem seine Wahrnehmung ist, sondern das Problem der Linsen in seinem Fernglas oder in seinem Fernrohr, das er benutzt hat dafür. Das heißt, es gibt so Mechanismen, die einen daran hindern, eine Wahrheit, die grundstürzend ist für das, an was man glaubt, ein wissenschaftliches Weltbild zum Beispiel oder eine Form von Gesellschaftswahrnehmung, dass das verhindert, dass das durchdringt, dass diese leisen Stimmen oder diese echten Stimmen erstmal verkleistert werden, dicht gemacht werden, abgedichtet werden, so lange, bis die Hinweise so drückend sind, dass es gar nicht mehr anders geht.
Ja, das wäre dann der Paradigmenwechsel im Sinne von Thomas Kuhn. Man merkt jetzt, dass die Normalwissenschaft nicht mehr funktioniert. Aber in der Tat, Sie haben aus meiner Sicht völlig recht, wir Menschen sind bestätigungssüchtige Wesen. Wir wollen und suchen Bestätigung, suchen die Gesinnungsgemeinschaften der Gleichgesinnten. Umso mehr, glaube ich, ist es sinnvoll, sich dazu zu bringen, auch das Undenkbare für denkbar zu halten. Es gibt so eine Schlüsselgeschichte, mit der ich beginne. Das ist die Geschichte von Søren Kierkegaard und dem Clown. Da ist er der Clown im Zirkuszelt, und das Zirkuszelt fängt Feuer und ist umgeben von staubtrockenen Feldern. Das Dorf ist nicht weit. Und dieser Clown rennt mit seinen lustigen Latschen, schon geschminkt und in voller Montur kostümiert, rennt er ins Dorf, auf den Marktplatz, versucht die Menschen zu warnen, trommelt sie zusammen, sagt, ihr sollt alle zum Zirkuszelt kommen und bei den Löscharbeiten helfen, denn sonst ist euer Dorf gefährdet. Und die Menschen biegen sich vor Lachen, großartig. Denn der Clown ist die Symbolfigur für Nonsens, Klamauk und Quatsch. Sie können nicht hören, was er sagt. Und dann kommt es, das Feuer. Und darum geht es beim wirklichen Zuhören, die Sofort-Urteile ein wenig zurückzudrängen, das Zögern zu lernen, das Undenkbare einen Moment lang für denkbar zu halten, in gewissem Sinne das zu trainieren, was Zen-Buddhisten den Anfängergeist nennen, eine Wahrnehmungsschule um eine zweite Natur der Offenheit zu trainieren. Unsere erste Natur ist erstmal eine relative Abgeschlossenheit und eine Bestätigungssehnsucht, aber eine zweite Natur der Offenheit.
Ja, wir haben jetzt schon einen Mechanismus ins Auge gefasst, wie Zuhören verhindert werden kann. Etwas anderes, was Zuhören hemmt, sind eigene Interessen. Das zeigt sich in der Politik ja eminent, ne? Dass die eigenen Interessen wesentlich unser Handeln, unser Denken und eben auch die Wahrnehmung des anderen bestimmen, oder?
Ja, unbedingt.
Warum muss man die loswerden?
Die muss man nicht loswerden, aber man kann sie zumindest spielerisch für eine gewisse Zeit erstmal zurückdrängen, um wirklich zu verstehen, was der andere sagt. Sehen Sie, ich unterscheide zwei Formen des Zuhörens. Ein Ich-Ohr-Zuhören, egozentrische Aufmerksamkeit, geleitet von der Frage, stimmt das, was der andere mir sagt, mit meinen eigenen Zielen, Interessen und Perspektiven überein? Und hier sind die eigenen Filter ungeheuer mächtig. Das ist die Normalform des Zuhörens, dieses Ich-Ohr-Zuhören. Und dann gibt es eine zweite Form des Zuhörens, das Du-Ohr-Zuhören, nicht egozentrische Aufmerksamkeit, orientiert an der Frage, in welcher Welt stimmt das, was der andere mir sagt? In welcher Welt ist es wahr, plausibel und schön? Und diese zweite Form des Zuhörens, die heißt wirkliche Öffnung gegenüber dem anderen in seiner Andersartigkeit. Klingt idealistisch, gebe ich zu, wenn ich mir selbst jetzt so zuhöre. Aber
gut, dass Sie sich selbst zuhören.
Ja, so ein Stück Reibung zu erzeugen. Aber nochmal, ich verfolge im Ernst gesprochen keine Mission. Irgendwer greift es auf und Sie reden jetzt mit mir. Ist doch herrlich. Mehr kann ich und will ich nicht erreichen.
Wenn wir zuhören, wie weit kann das Zuhören denn gehen? Wo sind denn die Grenzen des Zuhörens? Also jetzt mal im politischen Bereich gesprochen, soll man auch denen zuhören, die jetzt den freiheitlichen Rechtsstaat und die Demokratie schleifen wollen, von innen aushöhlen wollen? Oder gibt es da auch Grenzen des Zuhörens?
Ich persönlich bin der Auffassung, man muss und soll jedem zuhören, egal wer es ist.
Stichwort Brandmauer.
Ja, aber die Frage ist, mit welchem Motiv? Sehen Sie, Sie können ja zuhören, um dann vom Verstehen zum Verständnis, zum Einverständnis zu gelangen. Und auf dieser Basis würde ich sagen, wäre es falsch. Also nicht jedes Zuhören endet bei einer verständnissinnigen Umarmung. Nein, man kann auch verstehen und nach einer intensiven Auseinandersetzung zu einer maximal entschiedenen Verurteilung gelangen. Also Beispiel, ich habe mit der Figur Björn Höcke wirklich beschäftigt, habe ihm zugehört, kenne seine Brandreden, kenne seine Verunglimpfung des Holocaust-Gedenkens, kenne seine entsetzlichen Bemerkungen über die afrikanischen Menschen, habe ihm zugehört. Aber ich kann umso entschiedener sagen, dass ich keinen einzigen Tag, keine einzige verdammte Minute in der Gesellschaft leben möchte, die sich dieser Mann herbeivisioniert in seinem tiefreaktionären Denken. Keine einzige Minute, weil ich ihm zugehört habe. Und die Frage ist für mich nur, das Qualitätsmerkmal des Urteils ist für mich nur die Intensität der Auseinandersetzung. Urteilen wir sehr schnell, das ist gängige Münze, befördert durch die Fehlanreize der sozialen Netzwerke, was emotionalisiert und aufwühlt, funktioniert. Oder setzen wir uns tatsächlich mit der Position eines anderen auseinander, aber nicht, um in einem riesenhaften Stuhlkreis zu landen, in dem alle immer permanent wertschätzende Ich-Botschaften formulieren, bitte nicht, sondern um auch in maximaler Entschiedenheit und in wirklicher Kenntnis des anderen seine Position abzulehnen.
Ist es ein aufgeklärter Diskurs oder ein Diskurs der Aufklärung?
Absolut, ja. Ich würde sagen, den vertrete ich bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils. Denn die Alternativen, die es nicht mehr glauben an die Mündigkeit des Gegenübers, das nicht mehr glauben an die Überzeugungskraft des Arguments, die Alternativen sind schrecklich. Die sind Paternalismus, Bevormundung, Illiberalismus. Also ich habe mich entschieden und das ist die Entscheidung einer unentscheidbaren Frage, so würde mein ehemaliger Lehrer Heinz von Förster gesagt haben. Ich habe mich entschieden, diese unentscheidbare Frage, kann Aufklärung unter den gegenwärtigen Bedingungen noch gelingen, positiv zu entscheiden, bis zum absolut endgültigen Beweis des Gegenteils. Und wenn es dann doch schief geht, hat der Aufklärungsgläubige immerhin, bis es soweit ist, das bessere Leben gehabt.
Das stimmt. Welche Form der gesellschaftlichen Öffentlichkeit braucht denn eine Politik des Zuhörens? Weil Sie eben gesagt haben, wir dürfen nicht so schnell, wir müssen tief zuhören, wir müssen. Aber ich nehme eben eine andere gesellschaftliche Realität wahr, wo alles immer kürzer wird, wo die Schlagfrequenzen schneller und heftiger werden, wo eben genau das nicht mehr stattfindet. Also sozusagen müssten wir an einer Öffentlichkeit anders arbeiten, als wir es gegenwärtig tun?
Ja, unbedingt. Also ich bin seit langem der Auffassung, dass Öffentlichkeit, also verstanden als der geistige Lebensraum einer liberalen Demokratie, im Grunde genommen etwas tief Schützenswertes ist. Es bräuchte in Analogie zu dem Umweltbewusstsein, das in den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entstand, bräuchte es so eine Art Öffentlichkeitsbewusstsein, eben ein Bewusstsein für das Schützenswerte dieses öffentlichen Raumes, dieser geistigen Lebenswelt. Was habe ich gemacht, um dieser Einsicht irgendwie im Konkreten, und ich bin ja ein Anhänger des Konkreten in gewissem Sinne, des erdnahen Nachdenkens, ich finde diesen Verallgemeinerungsrausch von Kulturdebatten und Gesellschaftsanalysen ziemlich nervtötend, wenn ich es ehrlich sagen soll. Ich bin ein paar Sommer lang in Sausalito gewesen, habe mich hier unter kalifornischer Sonne in der schwimmenden Hausbootgemeinschaft der Computerhippies herumgetrieben.
In der Nähe von Silicon Valley.
Nicht weit vom Silicon Valley entfernt. Und hier entstand eine der ersten, eine der einflussreichsten Online-Gemeinschaften der Welt. Und da hat man anders gestritten, da hat man anders zugehört, da hat man anders debattiert. Warum? Keine Werbung? Kein Data Mining, keine Anonymität, exzessive Moderation bei gleichzeitiger maximaler Liberalität, relative Kleinheit der Gemeinschaften. Es gab auch sogenannte Flesh Meets, also Fleischtreffen, Körpertreffen. Man hat gemeinsam Partys gefeiert rund um die Grateful Dead Konzerte und andere. Und hier steckt so etwas, und dieses Gegenbild will ich durchaus aufrufen, im Ringen um Alternativen, steckt so etwas wie das Zivilitätsgeheimnis von Kommunikation.
Und das besteht worin?
Das besteht darin zu sagen, man finanziert alles nicht über Werbung, sondern über eine Abogebühr. Man moderiert exzessiv. Man kann eben Kommunikation nicht endlos skalieren. Sie können damit auch nicht super reich werden, es sei denn, Sie wollen die Kommunikation gleichzeitig ruinieren und sind bereit, wie Mark Zuckerberg, jede Menge Leute vor den Bus zu schubsen oder Schlimmeres. Und dieses Gegenbild aufzurufen im Ringen, nicht im utopisch hemmungslos idealistischen Ringen, aber im pragmatischen und konkreten Ringen um andere Möglichkeiten, Vertrauensgemeinschaften der Netzkultur, die schon mal wunderbar funktioniert haben. Das ist doch ganz gut in diesen dystopischen Zeiten, oder?
Müssten wir wieder vom monologischen Reden zum dialogischen übergehen? Also dialogisch nicht im Sinne, weil zwei da reden, sondern weil Dialogos durch das Wort gesprochen wird?
Na, ich weiß nicht. Sehen Sie, kommunikative Wahrheit ist konkret, und lassen Sie uns doch Menschen beschreiben, die um das Gehörtwerden ringen, die diese Wahrnehmungsöffnung erreichen, im Klimajournalismus, im Ringen und Kampf gegen Desinformation, in dem Versuch, Berichte von Gewalt und Verletztheit nach draußen zu bringen. Lassen Sie uns doch konkret werden. Im Konkreten liegt ein Stück Schönheit, Würde und Anmut, nicht in der Verallgemeinerung.
Aber was ich sagen wollte, war eigentlich nicht in eine Verallgemeinerung, sondern ich wollte darauf abheben, dass es ja vielleicht sinnvoll ist. Also im Augenblick geht es ja darum, das meinte ich mit monologischem Erzählen, eine Geschichte durchzubringen. Mhm. Ja. Und das Dialogische würde sagen, man moderiert eigentlich das Auftreten mehrerer Geschichten. Und Sie haben ja ein Fallbeispiel genau aus diesem Kontext des Silicon Valley in Ihrem Buch beschrieben, wo jemand sagt, ich geht gar nicht mehr darum, dass ich Geschichten erzähle, sondern ich moderiere jetzt Geschichten. Oder ein Umweltjournalist war das, glaube ich.
Ja, absolut. Das würde ich sagen, das ist in der Tat ein interessanter Ansatz. Ich selbst bin ein Liebhaber des dialogischen Prinzips. Denn dieses dialogische Prinzip sagt, die Wahrheit beginnt zu zweit. Es braucht immer den anderen. Nichts steht im Anschein des Absoluten da. Wir Menschen sind Gesprächstiere, wir sind Dialogtiere, wir brauchen den Sauerstoff dieses wirklichen Dialogs. Und mir ist eben, je länger ich mich mit diesem dialogischen Prinzip, dem Miteinanderreden, der Veränderung der Kommunikationsverhältnisse, auch dem kommunikativen Klimawandel beschäftige, desto klarer wurde mir eines. Zuhören ist die elementarste und entscheidende Form der Kommunikation. Ohne das Zuhören ist alles nichts. Ohne das Zuhören gibt es keinen Streit. Gibt es keine respektvolle Auseinandersetzung, gibt es auch keine Versöhnung.
Was mir aufgefallen ist, ist eben, dass Zuhören einen, sagen wir mal, in unserer Welt oder in unserer jetzt schnelllebigen Welt einen entschiedenen Nachteil hat. Es erhöht die Komplexität.
Für mich ist es kein Nachteil, sondern ein unbedingter Vorteil. Die Komplexitätserhöhung ist nötig, weil Sie sehen erst, wenn Sie jemand wirklich zuhören, dass das womöglich einseitige Bild von ihm so nicht stimmt. Sie erkennen die Kommunikationsbrücke, sie vermögen zu verstehen, was ihn wirklich umtreibt. Ich bringe in diesem Buch das Beispiel von einem Leugner des menschengemachten Klimawandels, der sich aber doch mit jeder Menge Solarenergie versorgt, weil das einfach eine ganz günstige, interessante Energieform ist. Er glaubt nicht daran, aber es ist billig. Und Sie sehen hier einen Ansatzpunkt für ökologische Kommunikation. Sie können diesen Menschen abwerten und sagen, stellen ihn in die Ecke als vernagelten Vollidioten. Eine Möglichkeit. Und Sie werden niemals ein Gespräch zustande bekommen, denn da funktioniert das Rezept. Fundamentale Abwertung des anderen. Kein Gespräch ist möglich. Oder Sie können ihm zuhören und Sie entdecken einen Ansatzpunkt in seinem Wertesystem, dass es Ihnen erlaubt, die aus Ihrer Sicht klimapolitisch gebotene Solarenergie in einer anderen Weise zu präsentieren.
Heißt das auch, dass wir ein, sagen wir, feinkörnigeres oder granulareres Verständnis der Realität durch Zuhören entwickeln können, wenn wir uns nicht automatisch immer sofort auf eine der möglichen Diskursseiten schlagen? Also wenn wir jetzt diese ganzen Krisen und Konflikte anschauen, ist es ja häufig so, dass man gesagt wird, bist du jetzt für Israel oder für Palästina? Ja, oder darf man für das sein oder für das sein? Während ich manchmal sagen würde, ja, vielleicht bin ich eigentlich für gar niemanden erstmal, ich möchte erstmal die Realität verstehen, die dem zugrunde liegt. Und die ist meistens oft sehr, sehr feinkörnig und granular.
Ich stimme Ihnen zu. Es ist wichtig, die eigene Grautöne-Feindlichkeit abzulegen. Es ist wichtig, granular zu beobachten. Aber wir leben auch in einer gesellschaftlichen Situation, in der es dann manchmal die Entschiedenheit braucht. Ich hoffe auf so eine Zukunftstugend der ausreichend respektvollen Konfrontation. Aber manchmal muss man Hass auch einfach Hass und Hetze einfach Hetze, Antisemitismus auch einfach Antisemitismus nennen. Das ist ein unbedingtes Gebot der Stunde. Aber idealerweise ohne auf den Teufelskreis der fundamentalen Abwertung einzusteigen, also die Position des anderen scharf kritisieren, ohne den ganzen Menschen abzuwerten, das ist die Doppelbewegung, hit the ball and not the player, also die mir eigentlich vorschwebt, wenn ich darüber nachdenke. In dieser Mischung aus Verständigungsbereitschaft und eben so auch nötiger Konfrontationsbereitschaft. Beides braucht es. Also so eine Art dialektische Balance, je nach Situation immer unterschiedlich austariert.
Aber brauchen wir dann nicht auch manchmal ein anderes, sagen wir, politisches Selbstverständnis? Weil derzeit lebt unser politisches Selbstverständnis extrem davon, dass wir bestimmte politische Motive wie zum Beispiel Rassismus oder Klassismus oder alles Mögliche zum Teil der eigenen Identität machen. Und dann ist es natürlich ungleich schwerer zu sagen, wie kann ich denn eigentlich nicht durch Abscheu und Empörung auf Bestimmtes reagieren, sondern durch gründliches Nachdenken erst einmal und diskursive Veränderungen.
Sehen Sie, ich tue mich echt schwer, weil Sie locken mich damit in eine, würde ich sagen, in eine Falle, in die Verallgemeinerungsfalle. Die granulare Beobachtung ist nötig. Und ich würde fragen, wer spricht und wer redet über Rassismus und was hat derjenige erfahren und von welcher Geschichte kommt er? Und danach würde ich entscheiden, berührt mich diese Geschichte? Scheint es mir richtig in der Schärfe zu urteilen? Scheint es mir falsch? Scheint es mir womöglich vorschnell? Je länger man zuhört, je granularer man beobachtet, desto reichhaltiger wird die Welt, aber die eigene Entschiedenheit geht nicht verloren. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich kann das nicht ganz erklären, aber bleibe sozusagen bei diesem Befund stehen, der Reichtum der Wahrnehmung, die Welt in ihrem großen, grummelnden, brummenden Durcheinander erstmal kommen zu lassen und erstmal anzunehmen, bevor man sozusagen die Schwarz-Weiß-Zeichnung hat, das Sortierinstrument. Das führt nicht dazu, dass man irgendwann entscheidungsschwach nur noch auf dem Sofa liegt und sagt, ah, über alles so schön bunt hier.
Wie würde denn dann unter diesen Bedingungen ein Parlament aussehen, das eine Politik des Zuhörens vertritt? Oder praktiziert vielmehr?
Es wäre ein Parlament, das eine Prämisse hätte. Nämlich der andere könnte, so man ihn nicht lange genug studiert hat und zu Recht als Rassist oder Ideologen attackiert, der andere könnte einen Punkt haben. Also ein bisschen mehr, klingt schon wieder hoffnungslos idealistisch, möchte ich deshalb nicht sagen, aber ein bisschen mehr grundsätzliches Wohlwollen.
mehr grundsätzliches Wohlwollen. Zu Gast in Essay und Diskurs war heute der Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Zuhören, die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Erschienen ist es im Hansa Verlag. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janschek.